Just kidding. Gut. Daniel 2, die Verse 24 bis 49. Das ist der Abschnitt, den wir uns heute anschauen. Und ich möchte, wie der Stefan das auch schon gemacht hat, trotzdem noch einmal ein bisschen einen Rückblick geben über das, was vorher in dem Kapitel passiert ist, weil es einfach eine zusammenhängende Geschichte ist. Das heißt, wir schauen uns jetzt vorher die erste Hälfte des Kapitels noch einmal kurz an und steigen dann in die zweite Hälfte ein. Das Kapitel beginnt damit, dass der Herrscher des babylonischen Reiches, der Nebukadnezar, sich eines Abends Fragen über die Zukunft seines Reiches stellt. Und unmittelbar danach, also wahrscheinlich in der gleichen Nacht, hat er einen Traum. Und dieser Traum, der bringt ihn komplett aus dem Konzept. Er verunsichert ihn. Und aus dem Kapitel heraus wissen wir, dass das ein Traum ist, den Gott ihm geschenkt hat. Und nachdem der Nebukadnezar versteht, dass das nicht irgendein Traum ist, sondern dass dieser Traum wahrscheinlich wirklich eine Antwort ist auf die Fragen, die er sich direkt davor gestellt hat, und nachdem er aber auch merkt, dass er den Traum selber nicht kapiert, macht er das, was ein Herrscher in seiner Situation macht, er ruft einfach seine Experten zusammen. Natürlich hat er Experten für das Thema, er hat Traumdeuter, ich habe die jetzt einmal Magier genannt, mir ist kein anderes Wort da eingefallen, was kurz genug gewesen wäre, und die ruft er um Hilfe. Und da stellt sich vielleicht die Frage, warum ist Gott so kryptisch? Wenn Gott schon eine Antwort gibt, dann hätte er dem Nebukadnezar doch gleich klar sagen können, was er meint, und dann hätte der Nebukadnezar diesen Umweg gar nicht gehen brauchen, oder? Aber die Frage schieben wir derweil noch auf. Der Nebukadnezar jedenfalls ruft die Experten zusammen und diese Leute versichern ihm, ja, erzähl uns deinen Traum, ist kein Thema, ist unser Job, werden wir dir deuten. Aber irgendwie ist der Nebukadnezar an der Stelle misstrauisch. Er versteht, dass er nicht verifizieren kann, dass das, was ihm diese Leute sagen, auch wirklich die Wahrheit ist. Und das ist das, was er offensichtlich will. Er will die Wahrheit. Er will nicht irgendwas schön geredet haben, was er da geträumt hat, was vielleicht logisch oder einleuchtend klingt, sondern er will wirklich wissen, was das zu bedeuten hat. Und deswegen fordert er, ich habe das jetzt einmal Kompetenznachweis genannt, er fordert einen Kompetenznachweis von diesen Traumdeutern und sagt, wenn ihr wirklich fähig seid, mir den Traum zu deuten, dann werdet ihr mir ja den Traum auch nennen können, ohne dass ich euch verrate, was es ist. Und jetzt ist es an der Zeit, für die Traumdeuter verunsichert zu sein. Sie werden ein bisschen nervös und sagen, naja, ganz so ist das nicht. Wir können zwar ohne Probleme Träume deuten, aber einen Traum zu kennen, das können nur die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. So heißt es, glaube ich, in dem Text. Und in der zweiten Aussage dieses Satzes würden wir dann sicher recht geben, einen Traum, den Traum eines anderen zu kennen, das kann kein Mensch, oder? Da haben Sie sicher recht. Aber gleichzeitig ist es doch vermessen zu behaupten, wir können zwar das eine nicht, aber Träume deuten, das ist kein Problem, das haben wir gelernt. Der König jedenfalls wird durch diese Antwort sehr, sehr wütend und er ordnet den Arioch, seinen Henker, an, alle Weisen im Land Babylon umzubringen. Von diesem Auftrag ist auch der Daniel und seine Freunde betroffen. Also irgendwann im Laufe der Geschichte landet der Arioch dort mit diesem Auftrag, eben diese Leute auch umzubringen. Und der Daniel, der hat offensichtlich noch nicht mitgekriegt, was da passiert ist, der fragt zurück, was eigentlich los ist. Und die Bibel bezeugt ihm an der Stelle, dass die Art und Weise, wie er auf diesen Mordbefehl reagiert, dass das eine kluge und verständige Art war. Der Arioch erklärt ihm jetzt, was Sache ist und wie das Ganze gelaufen ist, warum der König jetzt mit diesem Auftrag kommt. Und der Daniel bittet den König um eine Frist und sagt, ich brauche ein bisschen Zeit. Und das ist eigentlich eine sehr mutige Sache, weil wenn der Daniel genau zugehört hätte, was der Arioch gesagt hat, und das hat er wahrscheinlich, dann hat er sicher verstanden, dass genau diese Frist ja das Problem war, oder? Der König ist so wütend geworden, als die Traumdeuter zu ihm gesagt haben, sie können Träume deuten und dann halt ein bisschen so herumgeredet haben und dann hat er gesagt, ihr wollt nur Zeit gewinnen. Und jetzt kommt der Daniel und sagt, lass mir ein bisschen Zeit gewinnen, bitte. Aber trotzdem ist das, was der Daniel macht, ein bisschen anders. Er versucht hier nicht schön zu reden und sich irgendwie rauszuwinden, sondern wir sehen in dem, wie er mit dem König redet, dass er eigentlich ein sehr geradliniger und direkter Mensch ist und eben irgendwie sehr doch der Wahrheit entlang geht, sage ich mal. Und ich denke, das ist sicher eine Sache, die wir vom Daniel lernen können. So, der König gewährt ihm diese Frist. Und was macht man dann in so einer Frist? Sinnvollerweise würde man vielleicht versuchen, die Sachen zu packen und einmal überlegen, wie man außer Landes kommt, den Herrschaftsbereich dieses Königs verlässt. Aber das ist nicht das, was der Daniel tut. Der Daniel ruft seine Freunde zusammen und gemeinsam bitten sie Gott um Hilfe. Und auch das ist spannend, weil wir im Kapitel 1 schon gelesen haben, irgendwo kommt die Folie, nur keine Ahnung wo. Wir haben im Kapitel 1 schon gelesen, dass der Daniel ja dazu begabt worden ist, Träume zu verstehen. Und trotzdem bittet er an der Stelle um Hilfe. Und ich denke, das war zumindest mir eine Lektion, weil wir haben ja alle unterschiedliche Aufgaben in der Gemeinde und machen irgendwelche Dinge und oft einmal so die erste Reaktion, ja, mache ich schon. Aber der Daniel geht her und sagt, obwohl er weiß, dass er von Gott die Gabe zu dieser Sache hat, bittet er in der Situation trotzdem um Hilfe und macht sie abhängig. Wieder eine Sache, die wir von ihm lernen können. Und Gott schenkt ihm die Hilfe. Er bekommt den Traum gedeutet. Und das ist jetzt die Situation, in der unser Kapitel weitergeht, und ich möchte jetzt vorlesen, wie es weitergeht. Ich werde alles außer dem Traum einmal vorlesen. Den Traum werden wir dann separat noch anschauen. Im Kapitel heißt es weiter, daraufhin ging Daniel zu Arioch, den der König beauftragt hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er nahm ihn beiseite und sprach zu ihm, bringe die Weisen von Babel nicht um, führe mich vor den König, so will ich ihm die Deutung verkünden. Darauf führte Arioch den Daniel rasch vor den König und sprach zu ihm, ich habe unter den Weggeführten von Juda einen Mann gefunden, der dem König die Deutung verkünden will. Der König antwortete und sprach zu Daniel, dessen Name Belsatzar war, bist du imstande, mir den Traum, den ich gehabt habe, und seine Deutung mitzuteilen? Daniel antwortete vor dem König und sprach, das Geheimnis, nach dem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkünden. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Und dann erzählt der Daniel von diesem Traum und deutet ihn. Und dann heißt es weiter, der große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung steht fest. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und verneigte sich tief vor Daniel und befahl ihm, Speisopfer und Räucherwerk darzubringen. Der König ergriff dann das Wort und sprach zu Daniel, wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Darauf machte der König den Daniel groß und gab ihm sehr, sehr viele Geschenke und setzte ihn zum Herrscher über die ganze Provinz Babel und zum Oberhaupt über alle Weisen von Babel. Daniel aber erbat sich vom König, dass er Schadrach, Meschach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzte. Daniel blieb aber am Hof des Königs. So viel einmal zu dem Kapitel. Wir haben die Vorgeschichte vorher ein bisschen grafisch dargestellt. Ich möchte es jetzt einmal ausblenden und einfach diese Grafik vervollständigen mit dem, was wir jetzt noch weitergelesen haben. Der Daniel bekommt also von Gott Hilfe. Gott zeigt ihm, was der König geträumt hat und was das zu bedeuten hat. Und Daniel, seine Reaktion ist natürlich, bring mich zum König. Und das stimmt nicht ganz. Der Stefan hat es eh in der Einleitung schon gesagt. Der Daniel hat was anderes gemacht. Nachdem er von Gott diese Offenbarung bekommen hat, ist das Erste, was er macht, dass er Gott ehrt und dass er zu beten beginnt und ihm dankt dafür. Und das Kapitel nimmt sich irgendwie relativ viel Zeit für das und beschreibt das recht ausführlich. Da hast du einen Stress und eine Hektik und jetzt geht's um Leben und Tod und dann kommen da Verse für Verse, von denen wieder Daniel Danke sagt. Und das finde ich auch spannend, welchen Schwerpunkt das Kapitel da setzt und welchen Schwerpunkt sicher der Daniel in seinem Leben gesetzt hat. Und das ist sicher wieder was, wo wir von ihm lernen können. Und was anderes, was wir in dem Kapitel sehen, ist, der Daniel lobt Gott jetzt für das, was Gott da geschenkt hat, aber er macht das nicht nur in seinem Kammerl, gemeinsam mit seinen drei frommen Freunden, die eh auch an Gott glauben, sondern er macht das wenig später im Thronsaal des Weltherrschers. Da nimmt er sich auch kein Blatt vor den Mund und lässt keine Gelegenheit aus, aufzuzeigen, dass es Gott ist, der hier geholfen hat. Aber letzten Endes fordert er den Arioch dann doch auf, ihn zum König zu bringen. Der Arioch macht es natürlich gleich und der König kommt mit einer Frage an den Daniel heran, und zwar: Bist du imstande? Bist du wirklich fähig, das zu tun, was du jetzt versprochen hast? Und Daniels Antwort ist überraschend. Er sagt: Na, ich kann da weder den Traum noch die Deutung dafür geben. Und damit ist er eigentlich noch schlimmer dran wie die vorher, weil die haben zumindest versprochen, dass sie deuten könnten. Der Daniel schlägt eigentlich genau in die gleiche Kerbe wie schon die Traumdeuter. Er sagt: Es gibt keine Menschen auf der Erde, der das kann, was du verlangst. Und so weder den Traum nennen, noch ihn zu deuten. Aber der Daniel hört an der Stelle nicht auf. Er weist hin auf denjenigen, der ihm geholfen hat. Er sagt: Aber Gott, es gibt einen Gott des Himmels und der kann das. Und der Gott hat mir das gezeigt. Warum? Damit du, König, weißt, was dein Herz zu wissen wünscht. Und das ist auch spannend, wie der Daniel das an der Stelle begründet. Wenn wir ans Kapitel, an den Anfang des Kapitels zurückdenken, wo er betet, da betet er um die Offenbarung dieses Traumes. Warum? Damit die Weisen nicht umkommen. Und er bekommt die Offenbarung. Warum? Damit der König weiß, was sein Herz wünscht. Also Gottes Prioritäten sind offensichtlich andere. Und vielleicht hat auch der Daniel in der Situation eine Lektion gelernt. Ich bin mir sicher, dass Gott auch nicht wollte, dass irgendwelche Leute umgebracht werden, aber dafür hätte es vielleicht andere Lösungen gegeben. Worum es Gott schon gegangen ist, und das zeigt das Kapitel, ist, dem Nebukadnezar zu zeigen, was der Nebukadnezar wissen möchte. Und das erinnert uns jetzt vielleicht an die Frage, die ich einleitend gestellt habe, nämlich warum Gott das so kryptisch macht. Warum hat Gott dem Nebukadnezar nicht einfach klar gesagt: du wolltest wissen, wie die Zukunft ausschaut, hier bitte. Und das so gezeigt, dass der Nebukadnezar das versteht. Und ich denke, was uns das Kapitel sehr schön aufzeigt, ist, dass Gott den Daniel als Werkzeug verwendet. Er zieht seinen Plan durch und es ist spannend, dass er Menschen dazu verwendet. Und da können wir uns natürlich die Frage stellen, ob er uns auch verwendet. Und dann nennt der Daniel den Traum und deutet. Und das führt dazu, dass der Nebukadnezar dem Daniel opfert und das aber doch auch anerkennt, dass Daniels Gott, er nennt ihn euer Gott und nicht sein Gott, dass der der Größte ist. Soweit einmal zum Bild. Und die Frage ist, was machen wir jetzt mit dem Bild? Und ich möchte das ganze Bild noch einmal durchgehen, und zwar in der heutigen Zeit. Wir werden das jetzt einfach auf uns umlegen und schauen, was dabei rauskommt. Die Geschichte beginnt mit einem Menschen und irgendwann im Laufe des Lebens stellt sich dieser Mensch irgendwelche Fragen. Fragen, die er sich vielleicht nicht selbst beantworten kann, die über seinen Alltag hinausgehen. Vielleicht fragt er, wie die Zukunft ist. Vielleicht fragt er, wo er herkommt, wo er hingehen wird. Irgendwelche tiefgründigeren Fragen, die nicht ganz so alltäglich sind. Und in manche dieser Situationen hinein wirkt vielleicht Gott. Er spricht, er antwortet. Muss nicht immer durch Träume sein, kann durch Lebensumstände, durch sein Wort, durch was auch immer sein. Da sind die Wege sicher vielfältig. Aber nehmen wir an, dass der Mensch, der sich gerade eben noch diese Frage gestellt hat, jetzt realisiert, okay, da kommt eine Antwort daher oder irgendeine Reaktion auf diese Frage, die ich mir gestellt habe, eine Reaktion von außen, und das lässt diesen Menschen nicht kalt. Also irgendwie beschäftigt ihn diese Frage weiter. Was wird er tun? Er wird natürlich in seinem bekannten System nach Antworten suchen. Ich habe das jetzt einmal die Welt genannt, wo er nach Hilfe sucht. Damit meine ich, dass er vielleicht einmal googelt, dass er vielleicht seine Freunde fragt, seine Familie, also die Experten. Oder dass er vielleicht, wenn die Frage irgendwie zu schwierig ist für so schnelle Antworten, dass er vielleicht auch Antworten in der Philosophie, der Psychologie oder meinetwegen der Religion sucht. Irgendwo beginnt er zu suchen. Und wie reagiert die Welt auf diese Fragen? Naja, irgendwelche Antworten wird es ihm schon geben, oder? Und bei diesen Antworten könnte man sich schon die Frage stellen, ob die Welt bemüht ist, hier Wahrheit zu vermitteln oder zumindest das, was sie vielleicht in der Situation als Wahrheit empfindet, oder ob es vielleicht auch ein Zeitgewinnen und ein Dinge-Schönreden ist. Macht da nicht so viel Gedanken, das ist nicht so wichtig, keine Ahnung was. Und in der Situation können wir diesem Menschen nur wünschen, dass er ein paar Charakterzüge vom Nebukadnezar hat, nicht alle, aber ein paar. Und zwar, dass er wirklich um jeden Preis diese Wahrheit kennen möchte, egal wie schmerzhaft sie vielleicht sein könnte. Und dass er da nicht locker lässt und dass er da weiter hinterfragt und diese Antworten nicht gleich als gegeben annimmt. Und wieder könnte man fragen, wenn sich ein Mensch solche Fragen stellt und Gott dann irgendwie hineinwirkt und da versucht zu antworten, warum so kryptisch? Warum sagt das nicht gleich klar und direkt, so dass der Mensch versteht, das ist die Botschaft und der war der Botschafter? Und vielleicht ist es ähnlich wie beim Daniel, nämlich so, dass Gott in seinem Plan Menschen verwenden möchte als Werkzeuge. Und dass in dieser Geschichte dieses Menschen, den wir da anschauen, irgendwann du ins Spiel kommst. Und dann ist die Frage, wie reagierst du auf seine Suche, auf seine Fragestellung? Ist deine Reaktion klug und verständig? Was bedeutet klug und verständig? Klug und verständig kann wahrscheinlich in erster Linie mal bedeuten, dass ich nicht gleich einmal die erstbeste Antwort aus dem Ärmel schüttel und den abspeis, sondern dass ich vielleicht sage, okay, wir brauchen Zeit. Und die Frage ist so wichtig, dass wir uns diese Zeit nehmen sollten. Vielleicht merke ich, dass die erste Frage dieses Menschen völlig absurd ist. Und trotzdem nehme ich mir Zeit dafür. Vielleicht merke ich, dass die erste Frage gar nicht die eigentliche Frage ist. Und trotzdem nehme ich mir Zeit dafür. Vielleicht merke ich, dass die eigentliche Frage erst gefunden werden muss. Und ich begebe mich gemeinsam mit diesem Menschen auf eine Suche. Wenn es Fragen zum Thema Gott sind, dann bin ich in meinem Leben wahrscheinlich oder vielleicht schon ein Stück weiter wie dieser Mensch, der jetzt gerade erst mit seiner Suche beginnt. Aber trotzdem gebe ich nicht von oben herab irgendwelche fertigen Antworten, sondern ich mache mich gemeinsam mit diesem Menschen neu auf die Suche, weil ich weiß, dass für mich längst bekannte Dinge auch wieder neu eine spannende Entdeckung sein können und eine gute Wiederholung sein können. Der Daniel hat um eine Frist gebetet und dann hat er das Problem nicht gleich gelöst. Er hat seine Freunde zusammengetrommelt und ist mit ihnen gemeinsam ins Gebet gegangen. Der Daniel war wirklich ein brauchbares Werkzeug für Gott in der Situation. Und die Frage ist, ob du auch eins bist. Der Daniel hat gebetet und Gott hat geholfen. Und dann haben wir beim Daniel gesehen, dass seine erste Reaktion nicht ist, jetzt gleich das Problem anzugehen und zu lösen, sondern dass er sich wirklich Zeit genommen hat, Gott zu danken und ihm die Ehre zu geben. Und ich frage mich, ob wir dafür nicht oft einmal viel zu wenig Zeit haben in solchen Situationen. Der Daniel hat es getan und dann hat er diese Hilfe, die Gott ihm gegeben hat, weitergeleitet. Er ist mit Gottes Hilfe helfen gegangen. Und so könnten wir dann auch so einem Menschen begegnen, der gerade auf der Suche ist. Wir helfen mit Gottes Hilfe. Dabei zeigen wir den größten Respekt, weil wir wissen, dass wir um nichts besser sind. Und nur weil wir vielleicht eine Antwort voraus sind, heißt das nicht, dass wir besser sind. Und vielleicht hinterfragt der andere Mensch dann auch uns. Wäre gut, oder? Dass er fragt, bist du imstande? Und dann sollte unsere Antwort sein, nein, natürlich nicht. Aber es gibt einen Gott und mit seiner Hilfe können wir helfen. Nicht zu unserem eigenen Vorteil, nicht damit wir irgendwas davon haben, sondern einfach nur als ein Werkzeug. Es geht dabei nicht um uns, es geht dabei zu 100% um diesen anderen Menschen, den Gott etwas wissen lassen möchte. Und was dann passiert, das wird sich zeigen. Wir helfen mit Gottes Hilfe und der andere wird in irgendeiner Form reagieren. Vielleicht findet er dadurch sofort zu Gott. Vielleicht ist es wie beim Nebukadnezar, dass er völlig falsche Schlüsse zieht, aber doch irgendwie was mitnimmt, was ihm auf seiner weiteren Suche helfen könnte. Das wird sich dann in der Situation zeigen, für uns sicher die Challenge, ein Daniel zu sein. Und damit möchte ich zum Traum und der Deutung kommen und den Traum vorlesen. Der Daniel nennt diesen Traum, den der König gehabt hat, und wir lesen den jetzt eben. Da heißt: Du, O König, schautest und siehe ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erz, seine Oberschenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen und der Wind verwehte sie, sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Das ist der Traum. Eigentlich recht einfach, oder? Es gibt ein großes Standbild aus verschiedenen Materialien und dann kommt irgendwann ein Stein und zertrümmert dieses Standbild. In Summe, das ist noch nicht. Das ist der Traum und jetzt die Deutung dazu. Nun wollen wir vor dem König auch seine Deutung verkünden. Du, o König, bist ein König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht, die Stärke und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder wohnen, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gemacht. Du bist das Haupt aus Gold. Nach dir aber wird ein anderes Reich aufkommen, geringer als du, und ein nachfolgendes drittes Reich, das Eherne, wird über die ganze Erde herrschen. Und ein viertes Königreich wird sein, so stark wie Eisen. Ebenso wie Eisen alles zermalmt und zertrümmert und wie Eisen alles zerschmettert, so wird es auch alle jene zermalmen und zerschmettern. Dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehend gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich gespalten sein wird. Aber es wird etwas von der Festigkeit des Eisens in ihm bleiben, gerade so wie du das Eisen mit lehmigem Ton vermengt gesehen hast. Und wie die Zehen seiner Füße teils aus Eisen und teils aus Ton waren, so wird auch das Reich zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. Dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden, wie sich ja Eisen mit Ton nicht vermischt. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird, und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen, ganz so wie du gesehen hast. Dass sich von dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden losriss und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Was sagt da Daniel? Was wir eindeutig und auf die Schnelle darin finden, und sehr viel mehr finde ich da drin auch nicht, das ist, dass er dem König einmal klar sagt, wenn wir auf dieses Standbild schauen und dieses Haupt aus Gold anschauen, das steht für dich, das bist du. Er redet dann davon, dass ein anderes Reich kommen wird, das geringer sein wird, das Babylonische, und danach ein drittes Reich, das Eherne. Also man sieht schon, er stellt einen Bezug zu dieser Statue her in seiner Auslegung. Und dann kommt noch ein viertes Reich, das so stark wie Eisen sein wird. Am Schluss hält sich der Daniel dann noch einige Zeit bei diesen Füßen und Zehen aus Ton und Eisen auf. Da wird ihm nicht besonders lang aufhalten. Aber soweit ist diese Deutung einmal nichts Besonderes, oder? Wenn man den Traum gekannt hätte, und das sage ich jetzt einmal provokant, dann ist diese Deutung nicht so dumm. Also die hätte man sich schon herleiten können, dass man sagt, ein Königreich wird dem anderen folgen. Ja, das ist der Lauf der Geschichte, das macht schon Sinn. Und der Daniel deutet offensichtlich irgendwie in die Zukunft hinein, aber mit dem, was er sagt und wie viel er an der Stelle sagt, kann er ja gar nicht so falsch liegen, oder? Und das Spannende ist, dass wir dann im weiteren Buch Daniel noch von anderen Träumen lesen. Und da findet man dann teilweise recht verstörende Bilder. Und wir können aber feststellen, dass diese Bilder sehr, sehr starke Parallelen zu dem Traum vom Nebukadnezar haben. Und wir können dann aus diesen Folgeträumen, die später in dem Buch stehen, irgendwo noch anderes mit der Statue verknüpfen und feststellen, dass es mehr Antworten gibt, als nur das Haupt aus Gold sind die Babylonier. Auch die nachfolgenden Perser und Meder und die Griechen können, denke ich, in diesem Traum sehr klar zugeordnet werden. Und das ist dann der Punkt, wo man vielleicht sagen würde, na gut, aber das Ganze wirkt jetzt ein bisschen überinterpretiert. Das ist wieder so eine Aussage, die kommt aus dem christlichen Lager, da sieht man das halt so. Und um das ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, möchte ich an der Stelle die Kritiker ein bisschen zu Wort kommen lassen, und zwar unter dem Titel Ein umstrittener Geburtstag. Es gibt Leute, die sagen, dass der Daniel tatsächlich in der Zeit gelebt hat, in der Nebukadnezar geherrscht hat und dass diese Dinge, die in Kapitel 1 bis 6 passieren, zu Daniels Lebzeiten passieren und er das auch so erlebt hat. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, das liest man zum Beispiel auf der Wikipedia, die sagen, na, der Daniel, der war ein Zeitgenosse Jesu. Warum ist das wichtig, was da stimmt? Diejenigen, die sagen, dass er ein Zeitgenosse Jesu ist, das waren die Kritiker und die argumentieren ungefähr so. Die sagen, der Daniel kann doch gar nicht zur Zeit von Nebukadnezar gelebt haben. Der muss viel später gelebt haben, weil die historischen Ereignisse, die er in seinem Buch beschreibt, die kann er unmöglich 600 Jahre bevor sie passieren, so genau wissen. Gut, ich meine, das mit Persien, das hätte er sich vielleicht noch denken können, aber dass die Griechen irgendwann einmal ein Weltreich werden, das war zur Zeit Nebukadnezars völlig unrealistisch. Tatsächlich war das sogar zu der Zeit, als es passiert ist, völlig unrealistisch. Alexander der Große ist mit 30.000 Mann gegen das 250.000 Mann starke Heer der Perser in die Schlacht gezogen und hat gewonnen. Und daher sagen die Griechen eben, die Kritiker eben, das kann man nicht im Voraus wissen. Sowas kann kein Mensch abschätzen. Das wäre absolut unrealistisch. Der Daniel muss ein Historiker gewesen sein, der im Nachhinein geschrieben hat, was in der Welt passiert ist. Andere Prophetie könnte man vielleicht wegerklären, aber das nicht. Und wie auch immer man zu diesem Argument stehen mag, es zeigt eine Sache auf, nämlich, dass die historischen Ereignisse, die im Buch Daniel stehen, dass die sowohl aus dem christlichen Lager als auch von den Kritikern so zugeordnet werden. Also diese Zuordnung, das nenne ich jetzt einmal einen allgemeinen Konsens. Man findet es auf der Wikipedia unter dem Stichwort Vierreiche-Lehre. An der Stelle eine kurze Bonusaufgabe, so hat das bei mir auf der Uni immer geheißen. Wenn es jemand interessiert, sucht Argumente dafür, dass sich der Verfassungszeitraum vom Buch Daniel tatsächlich ungefähr 600 vor Christus befindet. Also wirklich da passiert ist, wo Kapitel 1 und 6 zeitlich passieren. Das ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache, dass er jetzt heimgeht und die nächsten 3 Wochen mit der Frage verbringt. Aber müssen wir auch nicht, weil wir zum Glück nicht nur deswegen an Gott glauben müssen, oder? Für diejenigen, die es interessiert, könnt ihr das gerne machen. Ist sicher eine spannende Sache, dann mit Antworten zu kommen. Und vielleicht kann es für den einen oder anderen ein bisschen mehr als nur eine Bonusaufgabe werden. Nämlich genau dann, wenn irgendein Mensch daherkommt, der sich genau diese Fragen stellt, um Sicherheit zu haben. Und dann musst du da vielleicht durch, weil du dort eine Rolle spielen könntest. Und dann ist es vielleicht schwierig. Dann ist die Frage, was klug und verständig bedeutet. Klug und verständig könnte in der Situation vielleicht bedeuten, dass du die eigentliche Frage aufzeigst. Es könnte aber auch eben bedeuten, dass du dich mit dieser Frage gezwungen siehst oder auseinandersetzen musst, obwohl sie dich persönlich vielleicht gar nicht so sehr interessiert. Wie auch immer, ich denke, diese Zuordnung, das ist ein allgemeiner Konsens, da sind wir uns alle einig, dass diese ersten 3 Weltreiche so gedeutet werden. Mit dem letzten wird es ein bisschen umstrittener. Und da gibt es auch im christlichen Lager, denke ich, recht unterschiedliche Meinungen dazu. Manche sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass dieses 4. Tier, was der Daniel beschreibt, eigentlich schon zu einem Großteil Ereignisse abdeckt, die einige Jahrzehnte vor Christus passiert sind. Andere deuten einen Großteil dieser Dinge auf den Kaiser Nero, ich glaube ungefähr 70 nach Christus. Und wieder andere sagen, dass das meiste davon noch in der Zukunft liegt. Einige deuten Dinge, die im Buch Daniel geschrieben stehen, auf heutige Politiker. Das möchte ich nicht machen. Aber ich denke, dass wir als Christen zu diesem Thema unterschiedliche Meinungen haben, das führt uns eigentlich dazu. Nämlich, dass wir sagen, wenn jemand das anders sieht als ich, dann ist die andere Person deswegen nicht zwangsläufig dumm. Und es ist auch nicht meine Aufgabe, dass ich hergehe und der anderen Person jetzt erkläre, wie sie die Dinge richtig zu sehen hat. Und außerdem, wenn die andere Person nicht dumm ist und das anders sieht, dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass ich falsch liege. Ich denke, Wir haben in unserer momentanen Lebenssituation vielleicht auch andere Themen, wo wir uns nicht ganz einig sind. Und auch dort könnte man diese Prinzipien anwenden, wenn man Personen mit anderer Meinung begegnet. Vom Daniel jedenfalls lernen wir, dass er sehr demütig ist. Er ist der, der diese Träume selbst gesehen hat und selbst erlebt hat. Und er ist der, der von Gott die Gabe gekriegt hat, diese Dinge auszulegen. Und trotzdem maßt sich der Daniel keine Interpretation an. Das Buch wirkt nicht sonderlich belehrend beim Lesen, oder? Und der Daniel, wir sehen ihn auch nirgends, dass er irgendwo zu Lebzeiten großartig missionieren gegangen ist mit diesen Sachen. Wir sehen ihn vielmehr öfter, wie er verständnislos ist, wie er fragend ist und wie er vor allem betend ist. Und eine Sache möchte ich noch hervorheben am Daniel, obwohl er die Zukunft der Gesellschaft, in der er lebt, kennt und weiß, was passieren wird, bringt er sich dort trotzdem konstruktiv ein. Und ich denke, das ist was wir auch von ihm lernen können. Aber was machen wir jetzt mit der Deutung? Und die Frage ist, worum es eigentlich geht in diesem Traum. Ich denke, dass ganz egal, wie man diese Weltreiche zuordnet, wir können darin doch erkennen, dass Gott der Herr der Geschichte ist und das kann in manchen Lebenssituationen eine Ermutigung sein. Aber ich möchte noch auf ein anderes Detail hinweisen, das ich jetzt bewusst weggelassen habe und das wahrscheinlich besonders von den Leuten recht gern übersehen wird, die sich viel drum streiten, was jetzt wo da wie zeitlich zuzuordnen ist. Und das Detail, auf das ich hinweisen möchte, ist, dass der Begriff Vier-Reiche-Lehre ja eigentlich komplett irreführend ist. In dem Traum geht es ja eigentlich um 5 Königreiche. Wir lesen das am Schluss, da heißt es, aber der Gott des Himmels wird ein Königreich aufrichten, es wird alle jene Königreiche zermalmen und es selbst wird in Ewigkeit bestehen. Dieses 5. Königreich, das ewig ist, das ist das Spannendste, weil das wird nie wieder abgelöst werden. Und die Frage ist, wie ist dieses Königreich? Nicht, was waren die anderen? Und um diese Frage zu beantworten, wollen wir uns noch ein bisschen Zeit nehmen und einen kurzen Ausflug in Samuel 8 machen. In Samuel 8 geht es um ein Volk, das eigentlich Gott schon als König hatte. Und das in diesem Kapitel beschließt, na, wir wollen Gott nicht als König. Wir hätten lieber ein anderes Königreich, ein normales. Und sie gehen mit dieser Bitte zum Samuel. Der ist zuerst dagegen, aber nach Rücksprache mit Gott gesteht er ihnen diesen Wunsch dann zu. Aber bevor er diesen neuen König mit ihnen zu suchen beginnt, oder mit Gottes Hilfe eigentlich eher, bevor er das macht, warnt er das Volk noch einmal, was es bedeutet, wenn sie Gott als ihren König absetzen und einen anderen König nehmen. Und er sagt, das wird das Recht des Königs sein, der über euch herrschen wird. Er wird eure Söhne, eure Töchter, eure Äcker, eure Weinberge, eure Ölbäume, den Zehnten von eurer Saat und euren Weinbergen, eure besten Knechte, Mägde, Burschen und Esel, den Zehnten eurer Schafe, das wird er sich alles nehmen. Warum? Weil er kann und weil er darf. Es ist sein Recht, sich das zu nehmen. Er ist König und ihr werdet seine Knechte sein. Und wenn wir in den Traum von Nebukadnezar zurückschauen und diese Statue, die am Ende ja sowieso zermalmt wird und deren Staub sowieso vom Winde verweht wird, wenn wir die einmal nicht so im Vordergrund anschauen, dann fällt unser Blick vielleicht auf diesen kleinen Stein. Der Stein, der zermalmt und der auch in dem Traum eigentlich größer wird und ein wichtiges Thema spielt. Und die Bibel bringt diesen Stein, denke ich, mit Jesus in Verbindung. Und wir wissen aus der Bibel, dass er der ewige König von dem ewigen Königreich ist. Und wie herrscht er? Die Bibel sagt, dass es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Und trotzdem erzählt sie uns ausführlich, wie er den Himmel verlässt, seine Herrlichkeit verlässt. Und in eine scheinbar bedeutungslose Familie, in einer scheinbar bedeutungslosen Gegend, in eine scheinbar bedeutungslose Zeit hineingeboren wird. Arm und hilflos als kleines Baby. Und wie sehen wir diesen König dann? Seine Lebensgeschichte ist aufgeschrieben und wir sehen ihn an jeder Ecke und an jedem Ende sehen wir ihn dienend und helfend. Wir sehen ihn sogar als den König, der seinen Untergebenen selbst die Füße wäscht. Und das bedeutet nicht, dass sie Rollen getauscht haben und dass er auf einmal nicht mehr König ist. Er bleibt der König. Aber er dient und hilft. Er ist das Gegenteil von all diesen anderen Königen. Und den Höhepunkt davon, dass er das Gegenteil ist, den sehen wir in Lukas 22, wo er sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und dann redet er von seinem Blut, das für euch vergossen wird. Ein König, der alles gibt und nicht nimmt. Ein König, der sich selbst hingibt. Wenn du einen König wählen könntest, welchen König würdest du wählen? Natürlich kann man keinen König wählen, oder? Könige, die sind halt einfach da und man wird in ein Königreich hineingeboren und hat entweder Pech oder Glück, fertig. Ich kann doch keinen König wählen. Monarchie ist keine Demokratie. Aber die Bibel sagt eigentlich das Gleiche. Die Bibel sagt, dass jeder von uns in ein Königreich hineingeboren worden ist. Und blöderweise ist es das Falsche. Und wir können nicht einfach die Seite wechseln. Klar, ich kann jetzt in diesem Königreich weiterleben und kann sagen, ich lebe die Gesetze des anderen Königreiches. Das wird anstrengend, aber das könnte irgendwie bis zu einem gewissen Grad gehen. Nur deswegen bin ich noch nicht Teil des anderen Königreiches, nur weil ich so lebe, wie dort gelebt wird. Um Teil des anderen Königreiches zu werden, gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich dass mich der andere König zum Teil seines Königreiches macht. Und genau das hat der ewige König machen wollen bei dieser Stelle, die wir da sehen, wo steht, dass er sich für uns hingegeben hat. Das hat er deswegen gemacht, um uns aus dem Königreich, in dem wir alle ursprünglich leben, hinauszukaufen. Er ist dafür gestorben, dass er uns in das ewige Königreich hineinkaufen kann und kein geringerer Preis als sein Leben hätte dafür gereicht. Und er hat diesen Preis in der Vergangenheit bereits bezahlt, ganz egal, wo du stehst. Und trotzdem lässt er dir noch die Wahl zu entscheiden, auf welcher Seite du sein möchtest. Dass er sagt, nein, ich habe gekauft und damit gehörst du mir, fertig. Sondern er sagt, ich habe gekauft, willst du mir gehören? Und wenn du diese Frage für dich noch nicht beantwortet hast, oder für dich schon mit einem Nein beantwortet hast, du willst ihm nicht gehören, dann möchte ich jetzt an alle diejenigen die Frage stellen, was spricht eigentlich dagegen, diesem ewigen König anzugehören? Wenn du ihn annimmst, das sagt die Bibel, dann wirst du herausgerissen aus dem Reich der Finsternis und hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und zu irgendeinem Zeitpunkt in der Geschichte wird es nur mehr ein Königreich geben. Und zu diesem Zeitpunkt ist dann die Frage, welchem Königreich gehöre ich an? Wähle das richtige Königreich, lebe für den ewigen König. Wir haben vorher gesehen, wie dieser ewige König sein Leben für sich hingegeben hat. Und er hat uns eine Erinnerung dafür gegeben, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Er hat uns Brot und Wein gegeben und er hat das getan, damit wir das regelmäßig nehmen, damit wir nicht vergessen, was er für uns getan hat. Es soll jetzt die Zeit dazu geben und ich möchte diejenigen, die nicht sagen, dass Jesus ihr König ist, darum bitten, dass sie diese Zeit nutzen, um darüber nachzudenken, was dagegen spricht. Und wenn dieses Brot und in unserem Fall Traubensaft dann herumgeht, dann nehmt's nichts davon. Das ist wirklich für diejenigen gedacht, die sagen, ja, Jesus ist mein König. Und für diejenigen, die das sagen, ist die Frage, sagt ihr das nur oder lebt ihr das auch? Und wir wissen das eh, ich weiß das auch, mir geht's ja genauso. Wir werden bei der Frage draufkommen, dass da noch Luft nach oben ist, um es einmal schön zu formulieren. Und dass wir dann eine Abweichung leben zwischen dem, was wir sagen und dem, was wir oft leben. Und dann dürfen wir zu unserem ewigen König hingehen, der bereit war für uns zu sterben und dürfen ihn um Vergebung bitten. Er weiß es eh schon. Und er hat uns vergeben. Er hat den höchsten Preis bezahlt, den man bezahlen kann. Deswegen ist seine Gnade so groß, dass wir mit unseren Fehlern nicht in Ungnade beim fallen können. nehmen wir uns Zeit, ihm dafür zu danken. Und mit dem, was wir zu seinem Gedächtnis tun, wollen wir ihn feiern und uns daran freuen, dass er uns losgekauft hat.